Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live an diesem Tag nach dem Finale der deutschen ESC Vorentscheidung 2025, die da hieß Chefsache ESC 2025, wer singt für Deutschland? Wir haben den deutschen Act für den ESC 2025 in Basel gefunden. Der Song ballert richtig. Darüber werden wir gleich sprechen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich vor allem, dass wir hier eine kleine Runde sind an Bloggern, die mit mir zusammen über die Show sprechen. Schön, dass du da bist. Duspra, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo.
Und ich freue mich auch, dass Peter es rechtzeitig zurück nach Hamburg geschafft hat und ebenfalls heute mit uns sprechen kann. Hallo Peter.
Hallo.
In der Kürze liegt die Würze. Und wie immer zu Beginn des Streams danken wir unserem Partner Katjes und auch unserem Partner Visit Malta. Danke für die Unterstützung von unseren Livestreams. Falls heute der eine die andere zum ersten Mal mit dabei ist, weil es ein besonderes Thema ist, freuen wir uns natürlich immer, wenn es euch gefällt und ihr auch hängen bleibt. Also klickt gerne auch auf Abonnieren, liked das Video, kommentiert später nochmal drunter. Aber natürlich auch während des Live-Chats und deswegen komme ich noch zur wichtigsten Begrüßung. Herzlich willkommen auch an alle, die jetzt gerade schon zuschauen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Auch schon so fleißig hier Kommentare auf YouTube und Twitch hinterlasst. Sehr schön. Macht gerne weiter so. Wir sind sehr gespannt auch auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Und wir freuen uns, dass jetzt, wo heute Duspra mit dabei ist, das sicherlich auch wieder klappt, dass der ein oder andere Kommentar eingeblendet wird.
Ja, da habe ich ja gerade schon geschrieben, dass ich da irgendwie gerade kein Recht zu habe.
Ah, okay.
Ob du noch geben kannst oder ob ich mich mit einem anderen Konto anmelden muss. Das ist wieder behind the scenes.
Bitte? Ja, genau. Ich glaube, du musst dich, also ich glaube, das geht hier nicht live on tape sozusagen, sondern das geht nur, wenn du mit deinem Konto angemeldet bist, wie es eigentlich geübte Praxis ist.
Ja, so dachte ich, bin ich das auch, aber ich versuche nochmal sonst mich jetzt mit dem anderen Konto anzumelden. Irgendwann läuft das dann schon.
Also, es läuft oder es läuft auch nicht, wir werden sehen, aber wir nehmen eure Kommentare trotzdem wahr und werden sie mit einbeziehen. Genau, wenn wir hier über die Themen diskutieren. So, ich habe es gerade schon gesagt, wir starten natürlich mit dem Wichtigsten. Das Wichtigste ist, Deutschland hat seinen Act für den ESC in Basel gefunden. Abor und Tünner vertreten Deutschland mit dem Song Baller. Das wurde gestern im großen Finale entschieden. Erstmal von uns natürlich auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die beiden. Wir haben die ja dann auch schon auf der Pressekonferenz nochmal ganz kurz gesprochen. Peter war als investigativer Journalist unterwegs. Auch darüber können wir gleich noch kurz sprechen. Du, Peter, mich würde erstmal interessieren, wart ihr denn zufrieden mit dem Ergebnis der Show? Peter, magst du den Beginn machen, weil deine Begrüßung so kurz ausgefallen ist? Wir sind wir gar nicht gewohnt, damit können wir nicht umgehen und nehmen euch mal mit rein. Dich mit rein, sorry.
Ja, ich war zufrieden mit dem Ergebnis der Show und würde sagen, von allen Songs, die ich kenne, die im Wettbewerb standen, also von allen 24 Songs, ist das wahrscheinlich die richtige Entscheidung, auch aus, wie soll man sagen, ESC-strategischer Sicht.
Duspra, wie war dein Gefühl nach dem Ergebnis? Du warst ja gestern auch noch reich reisetechnisch unterwegs, aber konntest dann, glaube ich, die Show sehen, ne?
Ja, ich war rechtzeitig wieder da und alles gut. Aber was ich nicht geschafft habe, weil Peter es gerade ansprach, nochmal irgendwie alle 24 Songs, soweit sie jetzt veröffentlicht sind, ich glaube, sind sie alle nochmal in der Studioversion anzuhören. Ich wollte es eigentlich auch mit Baller jetzt nochmal vorher machen. Denn, also, wenn es darum geht, das modernste Lied zu finden, was man prinzipiell wahrscheinlich auch am besten inszenieren kann, dann ist Baller eine sehr, sehr gute Wahl, die aber das Potenzial noch nicht ausschöpft, und zwar bei weitem. Alternativ hätte ich mir aber, auch wenn das aus welchen Überlegungen von Stefan Raab heraus, die ich gerne auch einmal zerreißen würde, hätte ich mir durchaus auch einen Feuerschwanz vorstellen können, auch wenn ich den Song nicht besonders mag, ein bisschen sehr redundant fand, aber dem hätte ich das durchaus auch zugetraut. Aber da war ja schon, dann durften ja die Leute gar nicht mehr drüber entscheiden, sondern das hat ja für uns der große Gott gemacht.
Also meine Lobpreisung auf Balla ist jetzt völlig unkorreliert von dem Verfahren, wie der Song gefunden wurde. Aber
so sollte es auch sein. Duspra ist ein bisschen vorgeprescht, hat schon mal das Feld abgesteckt, alles gut. Aber ich, genau, wir wollten tatsächlich mal ganz kurz was zu Balla sagen, weil wir natürlich dazu tendieren, dann schon zu den anderen Themen auch abzurutschen. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Show, weil ich das genauso sehe, wie ihr es gerade gesagt habt. Ich glaube, Balla ist der Song, der am meisten Potenzial hat, der am modernsten ist. Nicht zu vergessen, ja auch, ihr wisst, ich bin immer nicht so der Sprachenfanatiker, aber ich habe das sehr oft gelesen, dass Leute es einfach gut finden, dass auch mal wieder Deutsch beim ESC zu hören ist, dass auch mal wieder Deutsch von Deutschland beim ESC zu hören ist, und wenn es vielen Leuten Freude bringt, freut mich das auch so, auch wenn mir das immer relativ egal ist mit der Sprache. Und ja, die beiden sind halt schon auch, da kommen wir ja gleich auch noch drauf, dass das die ESC-Kompaktleser auch sehr früh erkannt haben. Die beiden haben auch schon was, was man nett findet, auch schon in ihrer Interaktion miteinander, wie sie sich Bälle zuspielen, wie sie miteinander umgehen, auch einfach, dass sie eben ja eigentlich so unterschiedlich auch vom Typ sind, aber das dann sehr gut zusammenpasst als Band. Ich glaube, dass sie auch einfach als Typen sehr gut ankommen werden, international. Und was man natürlich dann noch mit Blick auf das übrige Angebot hätte sagen muss, ist, dass einfach sozusagen aus der Auswahl Balla, glaube ich, dann die beste Songentscheidung auch war. Und Duspra, man kann ja auch sagen, dass das die ESC-KompaktleserInnen auch ganz ähnlich sehen. Da müssen wir ja vielleicht dazu sagen, natürlich ist Deutschland immer eine besondere Sache bei unserem ESC-Barometer. Gleichzeitig haben wir natürlich auch nicht nur Leser aus Deutschland, sondern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und manchmal auch darüber hinaus. Deswegen, genau, vielleicht kannst du noch mal dazu was sagen. Du hast ja heute in Windeseile ein Quick-ESC-Barometer erstellt.
Ja, das ging natürlich nur, weil unsere Leserinnen und Leser in Windeseile abgestimmt haben. Den unter dem Ergebnisartikel, wie immer, wenn ein ESC-Song eines Landes feststeht, könnt ihr ja voten auf einer fünfstufigen Skala. Also nichts Großartiges im Grunde oder nichts Verrücktes. Und normalerweise machen wir die Auswertung dann immer Mitte der Woche, aber jetzt klar, wo es um Deutschland ging und wir dann wirklich Mittag schon 2500 Votes hatten, ich müsste jetzt mal gucken, wo wir jetzt stehen, da hat man ja schon eine anständige Größenordnung, um das mal auszuwerten. Ich will das mal einordnen, was du auch angedeutet hast, und was auch so im Grunde haben tatsächlich die unsere Leserinnen und Leser, die muss man nochmal wieder loben, wir müssen aber auch die Blogger loben. Denn, das habe ich gestern mal in die Gruppe geschickt, unsere Blogger-Prognose oder unsere Blogger-Punkte sind die Top 3, die am Ende auch jetzt beim Finale rausgekommen sind. Also insofern können wir uns auf die Schulter klopfen, aber ich möchte unbedingt eben auch unseren Leserinnen und Lesern auf die Schulter klopfen, weil die im Grunde das Potenzial von den beiden, die wir jetzt am Ende gewählt haben, tatsächlich schon beim Coversong erkannt haben, dass die beiden...
Ab der Vorrunde, ne, sozusagen.
Ab der Vorrunde schon, da waren die ja, ich glaube, das war in der ersten Vorrunde, waren die gleich auf Platz 1 bei unserem Voting, was wir ja als Ersatz dafür gemacht haben, dass wir ja von RTL, der ARD und Stefan Raab bevormundet werden und deshalb aber ja trotzdem ein ganz gutes Gespür hatten. Und da haben wir gesehen, dass die beiden Typen sind, die tatsächlich auf eine Art besonders sind, was für ein ESC immer gut ist. Und zwar finde ich bei Arbor, der hat so ein bisschen was Introvertiertes, aber doch was sehr Selbstsicheres. Das hat man, finde ich, auch in den wenigen Statements, merkt man das, wo er schon sehr überzeugt ist davon, was er macht und wie er es macht. Das ist auch genau richtig, aber trotzdem ist er eben so eine Type, wo man, mit der man erstmal warm werden muss. Und Tünner ist halt einerseits Rampensau, sie ist aber auch tatsächlich so ein bisschen ein noch nicht, ich will es mal sagen, ich bin ja für professionellste Auftritte. Ich bin für Charlotte Perelli, Helene Fischer und sonst was zum ESC. Aber sie ist sozusagen ein, wenn man das böse Wort sagen darf, authentischer Rohdiamant, die dieses Lebensgefühl, und ich lebe nicht in Berlin, ich bin auch kein ganz großer Berlin-Fan, aber dieses Lebensgefühl 2025.
Und auch nicht in Wien.
Bitte?
Weder in Berlin noch in Wien.
Auch in Wien. Aber dieses Lebensgefühl aufgreift und auch ausdrücken kann, so ein bisschen das Rotzige, ein bisschen das Selbstbewusste, so. Und ich muss mich dann noch ein bisschen dran abarbeiten, aber analytisch finde ich das eigentlich erstmal so als Typen super. Und wie gesagt, das ist das, was unsere Leserinnen und Leser gleich erkannt haben. Und als dann der Song dazu kam im Halbfinale, war das auch gleich der Favorit. Also eigentlich hätte man da, wie in den letzten Jahren immer schon Schluss machen können. Wir nehmen die ESC-Kompakt-Jury mit unseren Leserinnen und Lesern, dann haben wir schon das Endergebnis. Mehr oder weniger. Also, hier in diesem Jahr wäre es wieder ausgegangen und das freut mich natürlich sehr. Peter.
Ja, ich muss deinen Worten auch nochmal ein Dankeschön anschließen. Auch wieder an unsere Leserinnen und Leser. Und dieses Dankeschön kommt von den beiden selbst. Ich hatte noch die Chance, gestern nach der PK mit den beiden zu sprechen. Und speziell aber, der verfolgt wirklich, was wir so schreiben und veröffentlichen. Hat er ja auch auf der PK gesagt, dass er auch in die Kommentare guckt. Und der sagt mir, sagt den Leserinnen und Lesern wirklich vielen Dank für den Support. Ne? Und das habe ich hiermit getan. Ich mag noch, weil ich nicht weiß, an welcher Stelle das sonst hier hinpasst, noch zweite Grüße loswerden. Und das ist Grüße, die gehen von uns an Dieter vom Ex-Corner. Also das war ganz großes Kino. Ich weiß nicht, ob er hier jetzt zuguckt, aber irgendeiner, der ihn kennt, weil er ist ja
sehr... Er guckt bestimmt zu. Er hat, glaube ich, dieses Wochenende nichts anderes zu tun in Köln. Deswegen guckt er sicherlich hier zu.
Aber vielleicht kommt irgendjemand zu, der ihn kennt. Er ist ja sehr bekannt in Köln. Er ist ja ein Kölner Original. Also wir waren gestern noch late, late night im Ex-Corner und es lief natürlich überwiegend Karnevalsmusik. Und dann haben Yannick und ich gesagt, komm, wir trauen uns, wir fragen mal, ob er einmal Baller spielt. Ne? Und wie der Zufall es wollte, weil passt ja zum Anlass, und wie der Zufall es wollte, war Dieter auch mit dem ESC sehr vertraut. Ne, und als wir zu ihm kamen, war das für ihn wie so ein, ich weiß nicht, ich will es nicht falsch formulieren, wie so ein offenes Scheunentor. Er spielte dann, Benny ist mein Zeuge, in 80 Minuten 4-mal Bayer und 2-mal Lisa. Ne? Also das war, und mixt auch viele andere Klassiker von Slow-Mo. Also ihr könnt euch vorstellen, was da so lief dazwischendurch. Also das war ein ganz großes Kino. Da hat er uns, unser Team, unsere Clique richtig motiviert und mit Adrenalin versorgt. Also Dieter, vielen, vielen Dank. Das vergessen wir dir nie. Das war so ein schöner Abschluss dieses Jahr anstrengenden Arbeitstages, der dann halt in diesen ein Face-Out hatte zum Party machen. Also das mussten wir loswerden. Ich weiß nicht wo. Ich habe gedacht am Anfang, weil dann hört er vielleicht noch zu. Speziell
es gibt auch Videomaterial, das wir, glaube ich, noch nicht online gestellt haben, aber das müssen wir noch nachholen von den, also als sozusagen der Videobeweis, dass die beiden Songs tatsächlich gestern mitten im Kölner Karneval gespielt wurden. Und ballert tatsächlich gleich 4-mal, mehr oder weniger hintereinander. Also man hatte immer das Gefühl, wenn es einmal vorbei war, kam es schon das nächste Mal. Das war echt richtig cool, hat Spaß gemacht.
Und aber du hast ja bei unserer Gruppe ja auch Videos geteilt, die waren offenbar von der Berliner Party, ne? Berlin gab es ja die ESC-Party, die wir auch mit angekündigt haben, oder?
Nee, die beiden, die ich geteilt habe, waren von...
Ach, die waren aus dem Corner. Ah, okay, ich habe es nicht richtig gesehen, ob das aus einem schmutzigen Hobby kam oder aus dem Corner.
Ist ja kennst du alle, genau.
Der Vollständigkeit halber muss man sagen... Also beim ersten Song war natürlich der Raum noch nicht komplett eingenommen, aber beim vierten Mal kannten den Song alle und rockten alle auf den Song ab. Und auch nochmal liebe Grüße an The Great Leslie. Der erste ESC-Song des Abends, der überhaupt lief, war Waterloo. Der lief zu relativ früher Stunde, also nach unseren Verhältnissen früher Stunde, irgendwo 2:30 oder so.
Also du meinst kurz, nachdem wir halt angekommen sind, ne? Ja, danke Peter, und das passt natürlich gut in diesen Baller-Block hier rein, würde ich sagen. Ich will aber was aufgreifen, was Duspoa gesagt hat, weil du hast gerade schon so halb über die, wie soll ich sagen, über die Charaktereigenschaften der beiden Bandmitglieder den Bogen gemacht hin zu wie ist eigentlich der Live-Auftritt? Und darüber würde ich mit euch natürlich gerne noch sprechen, weil ich im Hinblick auf gestern tatsächlich ein bisschen zwiegespalten bin. Ich habe ja gerade schon gesagt, im Hinblick auf die Songauswahl, auf die Beitragswahl bin ich sehr zufrieden. Und gleichzeitig war da gestern im Live-Auftritt einiges dabei, was mir ein bisschen Sorge gemacht hat. Also der Live-Auftritt war alles andere als rund. Wir nehmen mal vielleicht alles raus, was stimmlich war, weil Tünner ja gestern auf jeden Fall gesundheitlich angeschlagen war. Deswegen fällt es jetzt schwer zu entscheiden, was ist generell schwierig an dem Song. Und ich glaube, an dem Song, also an der Live-Performance des Songs, gibt es einiges, was generell schwierig ist, weil es dann ja am Ende doch fast einer unserer typischen DJ-Songs sind, die immer schwierig sind beim ESC, die auch in der Schnelligkeit schwierig zu performen sind. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob diese Entscheidung, den Refrain von ihr nicht durchsingen zu lassen, ob das aufgrund der Krankheit war oder ob das eine generelle Entscheidung war, weil es in der ersten Showrunde, also im Halbfinale einfach schwierig war. Das ist sicherlich ein Thema. Ein Thema ist auch weiterhin die Kamerafahrten. Die waren besser gestern, zumindest auch in der Strophe. Da war dann irgendwie nur noch eine und nur noch halb. Duisburg hat sich ausgeklinkt. Nur noch eine und nur noch halb mit dieser Selfie-Optik, aber gerade im Refrain auch wieder. Peter saß neben mir und ich habe irgendwie so gesagt, lange Kamerafahrt, also man kann irgendwie so 10-mal sagen, lange Kamerafahrt während des Refrains, ohne dass es einen einzigen Schnitt gibt. Ich übertreibe vielleicht nur ein kleines bisschen. Aber das muss natürlich ganz anders aussehen in Basel. Und ich verstehe, dass die Vorbereitung ab heute 11 Uhr, ne, war das Treffen heute Morgen, Peter. Ab dann geht's los. Trotzdem, warum man nicht so ein bisschen, wie Berenike das heute nochmal gefordert hat, Strobo-Light, schnelle Kameraschnitte, hätte man auch locker innerhalb von einer Woche umsetzen können. Man konnte ja dieses Cello zerstören einbauen. Es gab zwei Tänzer. Ich fand sehr gut und deswegen kam mir dieser Gedanke, als du vorhin über die Wesenszüge von Arbor gesprochen hast. Ich fand es super, dieses Ende, wo sie dann auch mal zusammen und wo man auch mal merkt, auch Arbor kann aus sich raus und mal auf der Bühne rumhüpfen. Dann haben sie so eine Armbewegung, die sie mehr oder weniger synchron gemacht haben am Ende. Ich fand, da war auch schon viel Potenzial dabei. Und gleichzeitig wäre natürlich diese Performance in dieser Art inklusive Inszenierung wäre nicht gut im Finale in Basel und könnte auch relativ weit hinten landen. Also da gibt es sehr viele Baustellen, viele gute Ansätze auch. Ich finde auch dieser ganze Cello-Moment, ich meine jetzt nicht die Zerstörung, sondern dass bei so einem Song Arbor eben am Cello sitzt und das einfach mal, also das ist so ein bisschen eine Störung, die man hat, aber eine gute, weil man das jetzt nicht erwartet bei so einem Lied. Also viel, viel Gutes, aber eben auch ganz viele große Baustellen und ich sehe schon an Duspras Gesicht, dass er mir da in einigen Punkten zustimmt.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe mir wohl offenbar so eine, nur nebenbei, wir sind ja hier unter uns, meine Schwester hat es ferndiagnostiziert, irgendwie so eine Stirnhöhlenentzündung mitgebracht. Deshalb haben jetzt gerade die Kopfschmerzen wieder eingesetzt. Deshalb habe ich mir extra für euch eine Kopfschmerztablette reingeballert. Baller, baller, baller. Die sind hoffentlich gleich weg. Dann bin ich auch wieder noch ein bisschen besser mit dabei. Hundertprozentig ja. Was ich machen würde, und da wäre möglicherweise die Personalität von Arbor hinderlich. Ich würde dieses gesamte Lied einer kompletten Neuproduktion bei einem schwedisch-norwegischen Fachteam der Wahl. Ich sag's nochmal. Da muss, also wir dürfen beim ESC dürfen Hintergrundstimmen mittlerweile noch und nöcher reingeballert werden. Das muss ausgenutzt werden. Alles, was da geht, muss rein. Dass man dann am Ende, also dass man dann Tünner da noch drüber singen hört, alles gut und schön. Mich haben beide Auftritte und beide, weil es mal da Gesang und ja, sie war gestern krank. Ganz ehrlich, Katastrophe. Und ich bin froh, dass das Lied gewonnen hat, weil ich froh bin, dass es ein moderner Song ist. Ich hoffe, dass der eben auch tatsächlich ein Leben jetzt danach hat und Deutschland auch so ein kleiner Hit wird. Kann man ja mal über Einschaltquoten sprechen. In der Form, wie er gestern dargeboten wird, werden wir, so gut der Song ist, nach hinten durchgereicht. Und deshalb muss eigentlich auch an die Produktion rangegangen werden. Jetzt hat ja Arbor gestern auch in der Show gesagt, dass er ja auch selber Sachen in kürzester Zeit irgendwie neu produzieren und aufsetzen kann. Fair, aber hol alles raus, was man irgendwie machen kann, damit der Gesangssupport für Tünner da ist. Das ist im Moment die Schwachstelle, mal abgesehen davon, dass, und das, Benni, hast du gerade gesagt, es eigentlich eine Null-Inszenierung ist. Es ist immer noch, also sowohl mit dem Selfie-Stick als auch mit dem, was wir gestern gesehen haben, es war eine Entwicklung dabei, es wurden neue Sachen, ich würde mal sagen, ausprobiert. Wir befinden uns noch auf besserem Schulaula-Niveau. Wir befinden uns mit der Inszenierung und schon gar nicht mit der Kameraarbeit auf europäischem oder Weltniveau. Und das ist das, was wir brauchen. Du hast es gesagt, eine DJ-Performance kann das immer sein. Da muss schnell hin und her geschaltet werden. Gestern hast du was schon mal vom Stroboskop irgendwie geschrieben. Du musst den Leuten eine Chance geben, was meinen wir eigentlich mit Balla, weil Matti hier schon gesagt hat, Balla ist auf Schwedisch im Plural von Bälle, ja, aber da werden sie jetzt auch nicht so viel dran denken. Und du musst das sekundengenau, nicht minutiös, sekundengenau durchplanen, damit eben nicht das passiert, was einer schon geschrieben hatte zu Kalin letztes Jahr, die wirkte halt steril und kalt. Und wir werden Tünner ja auch nicht dazu kriegen, dass sie da irgendwie einmal, die muss kein Ballett tanzen, sondern die soll ja auch so ein bisschen das Rotzige haben. Trotzdem muss die Kameraarbeit, muss das Licht, müssen die Hintergrundeffekte, Selfie-Stick gerne ja oder nein, aber das muss eine Nuance sein, die dann logisch aufeinander aufbaut, damit das drei interessante Minuten sind, wo man am Ende sagt, ey, das war gerade so geil, das will ich nochmal sehen. Und wenn wir das erreichen oder wenn die das, wenn der NDR, Stefan Raab, der noch beratend zur Seite stehen will, der dafür nicht bekannt ist, sowas zu machen, wenn die sich bereit erklären, da professionelle Hilfe anzunehmen, und ich vermute mal, dass zumindest Stefan Leitner da auch die richtigen Ansprechpartner kennt, auch aus dem In- und Ausland, dann ist da eine große Chance dabei, dass wir tatsächlich vorne landen und das auch mit dem DJ-Song schaffen. Jetzt im Moment habe ich größte Angst, dass wir nachher durchgereicht werden. Und das ist eben immer das Problem mit nicht fertigen Songs, nicht fertigen Inszenierungen in den Vorentscheid zu gehen, weil wir haben jetzt ein Rohstück bewertet, aber nicht einen fertigen Diamanten.
Also ich will dir an einer Stelle widersprechen, wobei ich nicht weiß, ob du dich ein bisschen unklar ausgedrückt hast oder ob du es so meinst, wie du sagst. Natürlich muss man an den Backing-Track ran für die Live-Show. Ich bin total dagegen, dass man grundsätzlich irgendwas an diesem Song macht, weil der Song ist, wie er ist, der kommt genauso gut an, der muss so funktionieren, dass er live gesungen werden kann und dass er sich live dann anhört wie eine Studioversion. Aber er soll bitte jetzt nicht umgeschrieben, totproduziert die werden, sondern soll eben darauf getrimmt werden, letztendlich als Live-Version, dass er genauso, wie er eigentlich als Studioversion gedacht ist, live funktioniert.
Genau, nein, ich will ja auch nicht, dass das Klubbige da rausgenommen wird. Da gab es ja gerade schon Hinweis, ne, man kann sich ja so ein bisschen an Silvesterbelt orientieren. Es gibt ja schon spannende und gute Inszenierungen, auch wenn das wissen, dass das eine Herausforderung ist. Ich will nicht, dass daraus ein Doodle-Song gemacht wird, der im 0815-Radio und im Zweifel auch auf 90,3 oder Schlagerradio deiner Wahl gespielt werden kann. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, durch die Nuancierung, das Herausarbeiten und die Unterstützung gerade des gesanglichen Teils mit dem, was wir beim ESC machen dürfen. Der Gesang muss nicht mehr live auf der Bühne produziert werden. Das kann uns zum Vorteil gereichen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon genau nutzen oder genug nutzen. Da müssen die Backing-Vocals drauf und dann kann Tünner da drüber singen, wenn sie mal nicht singt oder drüber singt. Da haben wir uns auch schon in den letzten Jahren häufiger mal bei manchen drüber gedacht, singt der oder diejenige überhaupt noch oder tanzt der eigentlich nur noch und bewegt die Lippen dazu. Also das soll, ja, da muss man, das ist ein enger Grat und ein schmaler Grat, aber das ist im Moment meine große Befürchtung.
Also ich finde, gestern gab es ja schlicht auch handwerkliche Fehler, ne? Also richtig operativ handwerkliche Fehler. Schnitt, Lichtregie, Benni hat schon gesagt, Kamerafahrten, ne? Das halte ich aber für relativ schnell reparabel, ne?
Und ja, aber einschränkend, es war schon immer relativ schnell reparabel, wurde aber oft nicht repariert. Also das ist nochmal eine andere.
Lass es mal, wir gehen davon aus, dass das repariert wird. Ich meine nur das, was du super fordert, also dass da ein professionelles Team rangeht. Und das haben wir ja versucht, gestern auch Stefan Raab zu entlocken, aber er klang dann ja immer so sehr abstrakt. Ja, wir haben für alle Spezialisten und nannte dann als erstes jemanden, der die beiden schminken soll. Also das ist noch nicht so durchgedrungen, ne? Aber das Professionelle würde ich sagen, ja. Aber was ich für ganz wichtig halte, ist, dass die Charaktere der beiden, weil die sind striking und unique, dass die dabei noch stärker zum Ausdruck kommen und auch nicht unterdrückt werden. Ne? Weil die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das haben wir auch bei uns im Interview gesehen, dass gerade die wie sie sich auch aneinander, wie soll ich sagen, also reiben, also so aneinander auch gegenseitig inspirieren. Das ist klasse und das ist das, was rüberkommt. Und in der Tat ist es bei Tuna ja so, die ist extrem offen, fast vulnerable und die haut raus. Also ich habe es gestern auch in Einzelinterviews gesehen, da habe ich noch gesagt, erzähl nicht so viel, weil sie hat ja sehr viel davon auch gesprochen, auch vorne auf dem Podium, wie viel der Song auch bedeutet, welche Gefühle sie bewegt haben, als sie den Song geschrieben hat. Also das ist ein Asset, was die beiden ausmacht. Das muss die Inszenierung auf jeden Fall erhalten oder sogar fördern. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass ein wirklich gut versiertes, erfahrenes, professionelles ESC-Team daran geht. Und es gibt davon mehr als die zwei Namen, die immer gedroppt werden.
Absolut. Dann würde ich mit euch gerne mal einen Schritt weiter gehen. Wir kommen bestimmt immer mal wieder jetzt noch am Rande auf Baller zurück. Aber wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen abgedriftet in Richtung Show. Und darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Wie war eigentlich dieses Finale? Wie war das Konzept dieses Finales? Wie bewerten wir jetzt nach den vier Shows, nachdem wir das Ergebnis kennen, eigentlich den Ablauf der gesamten Chefsache, also aller vier Shows als Gesamtkunstwerk, will ich es mal nennen. Aber um euch jetzt den Einstieg zu erleichtern und nicht hier direkt 1000 Fragen euch mitzugeben, habt ihr denn gestern das Finale erlebt und einfach aus egoistischen Gründen, weil ich Peters Meinung dazu kenne, weil er gestern neben mir saß. Duspor, würde ich dir mal den Auftakt geben. Dieses Konzept aus, wir machen eine Coverrunde, dann kommt ein Einspieler, dann kommt ein eigener Song, dann kommt eine Jurybewertung und das dann 9-mal. Genau, vielleicht erstmal darüber und über die Entscheidung bzw. Abstimmung können wir dann, glaube ich, in einer Extra-Runde sprechen.
Ich möchte dazu ein Storytelling betreiben, um zu erklären, warum ich noch nie dankbarer war, dass ich parallel zu der deutschen Vorentscheidung mich auch noch um eine andere nationale Vorentscheidung kümmern muss und da die Ergebnisse melden muss. Ich hatte tatsächlich, weil ich dachte, ich will mich am Abend, soweit es geht, auf die deutsche Vorentscheidung fokussieren. Ich will dann nur für Schweden schnell die Berichte machen, wenn die Ergebnisse da sind. Ich hatte mir deshalb am Nachmittag schon noch über meinen Mobilfunk irgendwie die Probe, wir haben ja als Presse einen Zugang, die Probe angeguckt. Da hat auch das Intervall-Medley und so. Ich wusste, was beim Melodiefestival passiert. Ich habe, wann immer es ging, wann immer nicht ein ESC-Song vorgestellt wurde, den Ton vom deutschen Finale leise gemacht und das Melodiefestival laut gemacht. Ich war froh, dass es zumindest bis 22 Uhr ging, dank der Finalqual. Danach war ich dann irgendwann auch so müde, dass ich dachte, ach Gott, ich muss ja nachher auch noch ein bisschen supporten, dass ich mich dann irgendwie wachgehalten habe, bis dann endlich das Ergebnis da war. Ganz ehrlich, diese Show, dieses Showkonzept ist eine aus der Zeit gefallene Katastrophe, eine Zumutung für Zuschauerinnen und Zuschauer im Jahr 2025. Ich weiß nicht, hinter welchem Stein Stefan Raab hervorgekrochen ist oder die ARD oder RTL for that matter, dass die uns eine Show mit neun Beiträge und jeder Act kriegt bummelig 10 Minuten. Während dieser 10 Minuten müssen sie sich noch umziehen. Ich habe gedacht, das ist ja wie beim Fanclub-Treffen in Köln, wenn wir da so eine schäbige Nummer machen, wo wir uns dann noch ein anderes Outfit anziehen müssen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich meine, die Logik hat doch auch selbst hat jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin nach dem zweiten Beitrag verstanden und konnte dann mal hochrechnen, ach du je, das wären ja noch 9. Wir haben mindestens 90 Minuten jetzt diese Geschichte, die immer nach demselben Schema abläuft, ohne irgendeine Abwechslung. In den Halbfinalen oder in den Foren kam wenigstens noch Werbung, wo man mal auf Toilette gehen konnte. Wobei, auf Toilette konnte man so auch genug gehen. Es ist unerträglich, langweilig und es ist so uninspiriert, ohne Herzblut gemacht. Es war nicht mal das Ergebnis überraschend und es gab kein Einsprengsel. Und die allergrößte Unverschämtheit, da bin ich mit meinem ersten Rant auch fertig, die allergrößte Unverschämtheit ist ja nicht dieses schlimme Statement, mit dem Stefan Raab angefangen hat. Ich bin hier der Politiker und Ihre Stimme ist wichtig, weil wir wählen ja gerade. sondern dass danach ohne irgendeine Ankündigung Nico Santos ein völlig beliebigen Lied, ein völliges beliebiges Lied spielt, mit dem er sich eingekauft hat, dass er jetzt wieder in der Jury sitzen muss und dieses, das alles irgendwie 199 Minuten ertragen muss. Und er hat ja auch noch selber gesagt, dass er erst, als er angefragt worden ist, sich mal damit beschäftigt hat, was die letzten Wochen gelaufen ist. Ich glaube, ich drehe durch. Das ist einfach...
Was ja irgendwie auch ein Hinweis war, haben Peter und ich drüber gesprochen, dass die Anfrage nicht so furchtbar lang her sein kann. Da war ich dann ganz glücklich, weil dann dachte ich, offensichtlich sind die bei Chefsache auch ungefähr so im Zeitplan, wie ich mit ESC Compact Reactions. Ja. Muss ich mir keine Sorgen machen, wird schon laufen.
Also es ist wirklich, und nochmal, ich habe so eine ähnliche Diskussion vor ein paar Tagen mit Freunden gehabt und die sagen, ja, aber man muss doch Stefan Raab auch mal eine Chance geben. Sag ich, nein, muss ich nicht. Ich muss im Jahr 2025 niemand eine TV-Produktionsgesellschaft eine Chance hat geben, wenn er mit drei Shows bewiesen hat, dass er sehr, sehr langweiliges Fernsehen macht, wo für die Zuschauerinnen und Zuschauer die letzte Viertelstunde tatsächlich interessant ist, wo sie irgendwann mal involviert werden, nach gefühlten 8 Stunden TV leiden. Und das fand ich echt unter aller Sau. Und wenn dann noch die Inszenierung langweilig ist, da bist du wirklich froh. Und wenn alle über Melodiefestivalen schimpfen, und da hat meine Freundin auch gesagt so, ja, aber Melodiefestival ist auch eine eingesetzte Marke, das kennen halt alle und da machen die halt solche Sachen. Ja, das Melodiefestival hatte gestern exakt so viele Zuschauer mit einer Vorrunde wie das Finale bei uns. Und trotzdem kriegen die das dahin, dass die Moderatorin ein individualisiertes Medley macht, wo Tänzer mit vorkommen, wo es um sie und den ESC und ihr Verbinden geht. Bei uns nichts. Also da kommt noch diese uninspirierte, uninformierte Yvonne Katterfeld, die dann auch noch den ESC beschimpft als trashig und old-fashioned, wo ich dann denke, wer hat hier den Schuss nicht gehört? So, also in jeglicher Form durchgefallen und ich kann nur hoffen, dass das nächstes Jahr so nicht weitergeht.
Also neben dem Blutdruck von Duspoa macht mir ja am meisten Sorgen, dass jetzt ja keine Frauen für den deutschen Beitrag anrufen werden, weil Frauen rufen ja immer nur für Balladen und Melancholisches an. Also, Peter, kannst du verstehen, kannst du Duspoas Kommentar verstehen? Bist du da auf einer Wellenlänge mit ihm?
Also, was soll ich dahinter noch andocken? Ne? Also, das waren ja schon auch komprimiert alle Punkte, an denen wir uns gestern ja auch im Live-Blog gerieben haben, quasi kompakt nochmal zusammengefasst. Also,
der Name ist Programm.
Ich gehe positiver ran. Also ich habe natürlich trotzdem, ich finde, man konnte trotzdem seinen Spaß haben. Man musste sich halt auf die positiven Elemente konzentrieren. In der Tat ist natürlich der Melodiefestivalen-Vergleich richtig. Also die Latte liegt hoch, weil wenn wir die Quote in Schweden hochrechnen, dann müssten in Deutschland gestern 48 Millionen zugesehen haben, wenn man das bevölkerungsproportional macht. Ungefähr, vielleicht nur 44, aber in der Größenordnung.
Also Aber ich will da kurz ergänzen, weil hier ja auch immer Meinungen auseinandergehen und manche auch das Melo nicht so gut finden, aber man kann auch auf alle möglichen anderen Vorentscheidungen gehen. Also zum Beispiel Serbien am Freitag, das Finale einen Tag vorher, die hatten immer 4 Acts en bloc. Dann kamen die Moderatoren natürlich, also ne, und haben angesagt und dann kam Ein Spieler, Act. Ruckzuck, ne, dann waren in 15 bis 20 Minuten waren dann wieder 4 Beiträge abgefrühstückt sozusagen. Man kann das auch mit ein bisschen Tempo zwischendrin mal machen. Und tatsächlich, ja, Peter, sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, mach du erstmal fertig, dann gehe ich rein. Aber weil das wollte ich noch sagen, ne, man kann das natürlich am Mello festmachen, aber es gibt ganz viele andere Beispiele in ganz Europa, die das auf immer ihre eigene Art und Weise, aber bestimmte Dinge auch einfach mit mehr Zug machen.
Also, wie gesagt, ich fand es trotzdem unterhaltsam. Ich würde es jetzt nicht so krass sehen. Also in der Sache natürlich Duspoa an ganz vielen Stellen recht. Vor allen Dingen, wenn er auf handwerkliche Dinge geht und auch auf Audience Flow, also alle diese professionellen Kriterien. Ne, weil das ist einfach way too long. Also wie gesagt, ich habe halt bei Act 4 dann auch zu dir gesagt, Benni, Mensch, überleg mal, wir haben nicht mal die Hälfte. Ne? Und es war halt so lang. Und in anderen Ländern, in Dänemark war zu der Zeit dann schon der Song gefunden. Ne, also das ist, da ist sicher Room for Improvement, aber das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Was mich geärgert hat, sind 2 Dinge vor allen Dingen, also oder vielleicht so 3. Also ich fand einige Jury-Comments auch unterirdisch, gerade auch einige von Herrn Raab fand ich nicht so passend. Vor allen Dingen, wenn das so eine Biertisch-Philosophie annahm, ne? Wie die Tatsache, dass ja 60% Frauen zugucken und deshalb man melancholische Lieder aussuchen muss. Da habe ich nur gedacht, meine Güte. Ne? Und dann fand ich halt es echt gruselig, dass wieder Deutschland beim ESC auf Klischees reduziert wurde. Warum war da Eising nicht? Stattdessen durften zwei Jurymitglieder völlig inhaltsfremd ihre Songs performen. Eine noch
im Vollplayback.
Ja, aber Isaac hätte auch in die Jury gekonnt. Ich meine, der hat also viel von mehr ESC-Erfahrung als Yvonne Katterfeld, Elton und you name it.
Ja, also das ist das, was mir so ein bisschen auf den Geist ging. Und dann fand ich halt ganz grundsätzlich, das kam ja jetzt auch schon in den Comments, wozu hat man die Coversongs gebraucht? Vor allen Dingen sagte ja Stefan Raab an anderer Stelle, liebe Leute, nutzen Sie bitte die Coversongs nicht, um die Ex zu beurteilen. Warum hat man das dann überhaupt gemacht? Wenn er selbst sein Publikum auffordert, diesen Teil der Show zu ignorieren. Ne? Und
dabei waren das die besseren Songs, das haben die ja selber auch gesagt, ne, im Finale. Naja, also mit den Coversongs, da wäre aber hier der eine oder andere, hier Lisa wäre da
auch. Das hat auch irgendjemand gesagt, ne?
Ja, das hat Yvonne Katterfeld gesagt. Also mit Creep hättest du schon den ESC gewonnen. Auch ein Kommentar, der jetzt nicht fruchtbar ist für die Show-Dramaturgie und das Show-Konzept, aber sei es drum. Aber es ist einfach so auch den Künstlern gegenüber schwierig gewesen, weil du hast gemerkt, bei denen, die halt stimmlich an ihre Grenzen gingen, wie Lisa, aber auch wie Tina, die haben den Coversong richtig noch gut auf die Reihe gekriegt und dann beim eigentlichen Song hat sie aber so ein bisschen die Stimmkraft verlassen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch für so eine Adrenalinkurve, da müsste man mal so einen Psychologen fragen, ist das nicht gut, dass erst mit so einem Coversong losgegangen wird. Ganz abgesehen davon, dass ein Vorentscheid nicht besser wird, wenn er doppelt so lange dauert, wie er dauern müsste.
Dazu aber also, und nicht nur den Coversong vorschaltet, sondern es ist ja auch einfach nochmal eine Stresssituation, wenn du dann innerhalb von, selbst wenn die Einspieler ewig lang sind, aber du musst in der Zeit dein Outfit wechseln, du musst nochmal abgepudert werden, du musst nochmal die Haare gerichtet bekommen. Das ist ja alles einfach dann auch nochmal Stress und Aufregung und du musst es dann innerhalb von einer gewissen Zeit schaffen, statt dass du irgendwie den halben Abend hast, um dich vorzubereiten auf deinen einen Auftritt. Ich finde, man hat auch die Acts damit eigentlich in eine unnötige Stresssituation gebracht, ganz abgesehen auch von der armen Barbara, die ja nie um eigentlich ein Wort verlegen ist, aber selbst da wusste sie gar nicht, wie sie jetzt wieder anmoderiert, dass die sich noch umziehen müssen. Das war ja immer schon, weil irgendwie durfte sie die anscheinend ja nicht befragen und durfte auch die Jury nichts fragen, aber musste dann trotzdem irgendwie dahin kommen, dass jetzt der Einspieler kommt und also das war echt total komisch.
Barbara ist aber die ganz große positive Überraschung des gesamten Chefsache-Tournaments. Ne? Also die hat an vielen Stellen wirklich als Glücksretterin funktioniert, hat die Acts aufgefangen, ne? Hat peinliche Lücken, auch peinliche Jury-Kommentare wegmoderiert. Also die hat wirklich gleichermaßen professionell wie empathisch einen Mega-Job gemacht.
Hat sie, aber es hätte es nicht gebraucht, wenn die Show ein richtiges Konzept im Jahr 2015 gehabt hätte. Das hätte schon gereicht dafür, ja, und nicht irgendwie 1900 hast du nicht gesehen. Also, wo noch im Fernsehen geraucht wurde, das wäre noch das nächste Lustige gewesen. Ich möchte aber auch noch was Positives mitgeben. Das eine ist, die Technik im Studio wirkte auf mich tatsächlich wettbewerbsfähig, auch wenn sie nicht ausreichend genutzt worden ist, um das auch wirklich auszuspielen, was da war. Also da waren ja so herabhängbare Quader, ähnlich wie in Malmö, die dann auch mitbespielt werden konnten. Also da ging schon eine ganze Menge. Das Blöde ist nur, wenn du niemanden hast, der da noch mit kreativen Ideen ankommt, was du damit machen kannst. Also bei The Great Leslie zum Beispiel war das ja schon auch so, dass dann der Schriftzug an unterschiedlichen Stellen dann da ging. Da hat man Ansätze gesehen von dem, was möglich gewesen wäre. Also grundsätzlich, so klein das Studio ist, bestehen technologische Möglichkeiten oder technische Möglichkeiten, um da viel geile Sachen zu machen. Dann kommt noch ein Punkt, der eigentlich positiv ist, aber nach hinten raus leider wieder total in die Büchse geht, finde ich. Und das sind die Heavy Tones und Wolfgang Dahlheimer. das Positive. Er scheint die Acts auch schon in der Audition-Phase und dann auch jetzt dabei intensiv begleitet zu haben, gerade wenn die Lieder, mit denen sie ja zum Teil selbst geschrieben waren, sie unterwegs waren, vielleicht noch nicht ganz TV-Niveau erreicht haben, um da auch im Arrangement offenbar zu arbeiten. So kam es zumindest bei mir rüber. Und das ist natürlich auch eine musische Qualität und Leistung, die er damit bringen kann. Also Hut ab, das ist richtig gut. Das heißt aber nicht, dass er und seine ganze Truppe von den Heavytones da in dem Studio sitzen müssen. Es ist nicht notwendig. Und es ist ein unnötig teures Gimmick, wo man das Geld so hätte einsparen können. Da hätte man wahrscheinlich 17 Freelancer mit ESC-Erfahrung ransetzen können, die humorvolle, lustige Einsprengler sonst was gebaut hätten, um diesen ganzen Abend einfach greifbarer, unterhaltsamer, schlüssiger zu machen. Beim ESC gibt es seit Pi mal Daumen 20 Jahren kein Live-Orchester mehr. Wir brauchen es auch im Vorentscheid nicht. Und nur weil Stefan Raab es reinverhandelt, ist es deshalb nicht besser. Also sofort streichen braucht kein Mensch. Aber ich habe zwei Sachen positiv gesagt, möchte ich nur sagen.
Ja, in den Kommentaren kommt auch schon, wir wären viel zu negativ und Meckerer und Nörkler. So wollen wir gar nicht einfach rüberkommen. Leute, lasst uns wirklich sagen, wir wollen, dass Deutschland den ESC gewinnt, genauso wie Stefan Raab. Und deshalb versuchen wir halt noch Ideen zu entwickeln, wie man da noch weiterkommt. Und was er in jedem Falle geschafft hat, um nochmal was richtig Positives zu sagen, wir haben ganz viele coole neue Acts kennengelernt. Und das kam auch gestern an einer Stelle, ich glaube von Raab selbst in der Show oder von Barbara. Ganz viele dieser Künstler werden davon profitieren, dass sie in diesem Contest, also in dieser Chefsache-Show oder einigen davon mitgemacht haben. Das wird in jedem Fall für ganz viele was bewirken. Und es war klasse, dass wir so ein schönes Portfolio kennenlernen durften. Also dafür kann man auch nochmal applaudieren und auch nochmal Stefan Raab Tribut zollen.
Und ich hatte es in einem Livestream vor ein paar Tagen schon mal gesagt und ich möchte das auch nochmal ausdrücklich wiederholen. Ich möchte gerne in spätestens 2 Jahren Lisa mit einem besseren Titel bei einer wie auch immer gearteten deutschen Vorentscheidung wiedersehen. Ich möchte vielleicht auch ein oder zwei, ich würde vielleicht sogar eine Leonora gerne wiedersehen oder wenn es dann, also wenn, wie er sich mal entwickelt, Benjamin Bratz. Und das ist ja leider über die letzten Jahre immer verschlafen worden. Benny, kommst gleich nochmal dran, aber ich möchte das nochmal sagen, wirklich dem NDR oder dem SWR, ihr müsst nicht das Rad immer neu finden. Sprecht mit den Leuten, die Erfahrung haben. Genau so machen es andere Leute auch. Und manchmal braucht jemand 7 Anläufe, bis er zum ESC kommt. Und dann aber, oder vielleicht beim 5. Mal, dann aber auch den ESC gewinnt oder einen 3. Platz holt oder irgendwas. Aber der oder diejenige hat dann halt auch internationales Format und Erfahrung. Und es wurde ja auch oft gesagt, Lisa hat das eben noch nicht. Dafür hat sie es super gemacht. Und da hat der Conchita auch gesagt, und deine Gesangsfähigkeiten hat man dann bei dem Beitrag selber nicht 100%ig gemerkt. Aber da kann man jetzt dran arbeiten, da kann man drauf aufbauen und da muss man den Kontakt halten. Und dann haben wir auch Potenzial für die Jahre bis 2030. Benni, jetzt aber.
Ja, ihr habt schon super viel gesagt und ich will gar nicht so viel davon wiederholen. Also diese Blöcke der Künstler waren zu lang mit Coversong, Einspieler, eigenem Song. Dann noch Jurybewertung. Ich finde ja sowieso Jurybewertungen nach Beiträgen, Stichwort Irland, eigentlich überflüssig wie sonst nur was, kann man sich im Prinzip schenken. Finde ich nicht gut, könnte ich drauf verzichten. Jury-Kommentare gingen teilweise gar nicht. Ich fand so dieser ESC-Bezug, ich bin da hin und her gerissen, weil es auch mich, weil da habe ich so das Gefühl, ich muss sozusagen für so 2 ESC-Einspieler dann weiß ich nicht, Raab Entertainment auf Knien danken, dass es ESC-Bezug gibt. Aber eigentlich denke ich, es ist halt bei einer Vorentscheidung auch nicht damit gemacht, dass man sagt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen ESC-Bezug, also machen wir mal noch so 2 Einspieler, sondern sowas sollte sich eigentlich durchziehen aus meiner Sicht. Aber es waren 2 Einspieler drin, es gab einen Blick auf, was wurde international schon ausgewählt, es gab nochmal so einen Blick in die Historie. Okay, also deswegen immerhin so ein bisschen ESC-Bezug, weil wie gesagt, ich fand es natürlich auch wieder schade, dass Isaac überhaupt keine Rolle gespielt hat, wobei sich das ja durchgezogen hat und einfach auch teilweise der Chefsache geschuldet ist. Also aus den letzten für 27 Jahren, wenn ich jetzt bis 98 rechne, kam in der Show halt nur Stefan Raab-Titel vor. Also die deutsche ESC-Geschichte seit 98 besteht nur aus Stefan Raab und seinen Titeln. Das war mir in den Vorrunden ehrlich gesagt dann auch schon too much und da alles andere rauszulassen. Und selbst wenn man sagt, für uns zählen nur die guten Plätze, dann hätte man zumindest auch mal noch so einen Michael Schulte mit reinnehmen sollen. Also und Isaac ja im Prinzip auch, weil auch Platz 12 ist ja wie der Himmel auf Erden sozusagen. Das fand ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, zumindest so ein bisschen ESC-Bezug war da. Bei der Jury, aber das Problem zieht sich eben durch diese Kommentare auch schon in den letzten Jahren. Wir könnten, glaube ich, bei einigen Dingen uns wieder einspielen, was wir die letzten Jahre schon gesagt haben, was immer niemanden interessiert, deswegen sagen wir es jedes Jahr wieder, dass dann aber über den ESC gesprochen wird, aber im Prinzip sich auch niemand auskennt. Also dann wird halt wieder über Salvador Sobral bemüht, kein Mensch kennt den Titel, was okay ist, es muss nicht jeder wissen, welcher ESC-Act hat in welchem Jahr gewonnen. Bei einer Vorentscheidung, finde ich, kann man so ein gewisses Grundwissen voraussetzen, ja. Beziehungsweise, naja, schon. Und aber auch, dass man vielleicht dann nicht, weil es ist eben nicht ESC Kompakt Live, irgendwelche Leute machen das hobbymäßig, sondern es ist, ich setze mich dahin und werde dafür bezahlt. Und wenn ich was nicht weiß, dann bin ich vielleicht auch einfach still und rede dann nicht darüber. So, das ist immer mein Punkt.
Oder, also genau,
entweder gut informieren, vorbereiten oder einfach nichts sagen.
Aber man macht das wie mit allen anderen Juries. Also jetzt mal abgesehen, Lettland hat das, glaube ich, auch mal noch in den Nullerjahren gemacht, wo dann noch die Juroren über Stunden erzählt haben. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie es immer noch oder so. Aber alle anderen, ja, es gibt eine Jury, die voten aus. Mehr interessiert nicht. Und es muss, also diese Einspieler sind eben ein Zeichen dafür, wie uninspiriert leider das deutsche Fernsehen arbeitet. Es wird nur das gemacht, was exakt auf der Hand liegt. Man kann ja damit spielen. Man hätte ja zum Beispiel mit Isaac einen Einspieler machen können und ihnen in irgendeine Situation irgendwas mitbringen können. Keine Ahnung. Also guckt euch mal die Vorentscheide an und ich darf jetzt nicht schon wieder Schweden zitieren. Und dann kriegt man die plötzlich in ganz neuen Situationen. Was macht eigentlich Isaac heute? Also ich muss jetzt doch nochmal Schweden machen. Als Shirley Clamp damals beim dritten Mal es auch nicht geschafft hat, aber Hits hatte. Dann sagt ja, was ist aus Shirley Clamp eingeworden? Ja, die hat jetzt einen Sommerjob und sitzt im Supermarkt an der Kasse. Und dann wurde in den Supermarkt an die Kasse geschaltet, wo Shirley Clamp da abkassiert hat. Und das wurde natürlich eine lustige Situation umgewandelt. Oder was ist eigentlich aus dem abgebrannten Haus von Isaac geworden? Stehen die Ruinen noch? Ist es wieder aufgebaut worden? Wer ist denn da jetzt eingezogen? Also mit sowas kann man doch spielen. Ganz ehrlich, da mache ich dir ein Brainstorming mit fünf Leuten.
Ja, ich will auch mal, irgendwie, das hätte man doch jetzt auch endlich mal mit dem Elefanten im Hintergrund machen können, der da zu hören war bei Always on the Run. Irgendwas hätte man doch da wie Isaac irgendwie durch den Dschungel und nimmt die Geräusche auf für seinen nächsten Track oder so.
Whatever. Also gib uns, lass uns brainstormen, SWR. Ja. Ja? Wir setzen uns gerne einen halben Tag mit euch hin und dann habt ihr so viele Ideen, die von politisch korrekt bis passend oder unpassend sind. Das habe ich in meiner Nase, das ist ein Schatten. Dass da alles Mögliche machbar ist und plötzlich macht das Spaß und plötzlich reden die Leute drüber. Die Leute reden aber nicht über 3,5-minütige Einspielfilme, die alle nach demselben Schema ablaufen. Das ist, sorry, boring. Und da muss ich auch Nelly widersprechen, die gesagt hat, sie fand die Einspielungsfilme gut, weil man dann so eine Verbindung zu den Künstlern und Künstlerinnen aufbauen konnte. Das interessiert beim ESC niemanden. Beim ESC hast du eine 30-sekündige Postkarte. Das ist alles, was du zum Aufbauen der Beziehung machen kannst. Und danach muss dein Song funktionieren. Und wenn man es einigermaßen ehrlich machen will, müsste der deutsche Vorentscheid auch ähnlich funktionieren und eben nicht dieses ellenlange Vorstellen und ach ja, und der Vater ist gestorben. Das sind alles dramatische Sachen und so. Interessiert da draußen leider gar keinen.
Gut, dann lasst uns doch mal die Show hinter uns lassen. Also die Show im Sinne von Show, also alles, was rund um die Produktion war. Denn wir hatten ja nun in der Sendung nicht nur Aber und Tünner, sondern wir hatten auch andere Acts noch. Wobei ich jetzt feststelle, dass ich eine meiner Fragen übersprungen habe. Nämlich, wir haben ja noch gar nicht über den Abstimmungsmodus, den hatten wir sozusagen im Vorfeld besprochen, haben den auf Wiedervorlage genommen. im Sinne von, wir sprechen nochmal darüber, wenn wir dann sehen, was passiert ist. Also ich habe vor allem zwei Beobachtungen. Meine erste Beobachtung ist, diese plötzlich entwickelte in den letzten Jahren Angst von Stefan Raab vor den Zuschauerinnen und Zuschauern, die er bei Lena und Roman Lob nicht hatte, war auch total unnötig, weil wir in unserem ESC-Kompakt-Voting festgestellt haben, die Zuschauer hätten Abor und Tünner auch von der ersten Show an als potenziellen Act für Basel erkannt. Man hätte also locker alles per Televoting machen können und sich die Juryabstimmung ganz sparen. Das ist meine Erkenntnis. Meine zweite Erkenntnis ist, dass in der Show gestern alles eingetreten ist, was wir orakelt haben. Das war vor allem Feuerschwanz werden nicht unter den letzten fünf sein. Und das war ehrlich gesagt gar nicht so meine These, aber von einigen hier in den Kommentaren und auch auf Social Media. Und auch das hat sich aus meiner Sicht total bestätigt. Die Jury nimmt von diesen fünf noch so zwei, von denen sie weiß, die sind sowieso chancenlos beim Televoting, um dann letztendlich das ganze Feld noch weiter aufzudampfen und nicht mal mehr fünf realistische Optionen zu lassen. Zusammen damit, dass Stefan Raab ja auch gestern wieder gesagt hat, es ist echt auch wie so ein bisschen verkehrte Welt, und um jetzt nicht wieder Bestseller der Weltliteratur zu oder Meilensteine der Weltliteratur zu zitieren, das überlasse ich Peter, aber es ist schon ein bisschen eine andere Realität. Also gestern, die Frage kam ja auch nicht von uns. Also alle Medien wissen, dass es da eine Änderung gab. Ob die jetzt schon immer in Stefan Raabs Kopf war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber jedenfalls war sie so nicht kommuniziert und auch nicht an die Acts kommuniziert. Und das finde ich einfach, also in dem Zusammenspiel mit dem, wie das jetzt gelaufen ist, überflüssig. Also da hat sich Stefan Raab, Chef hin oder her, finde ich, zu ernst genommen. Nur er kann entscheiden über die verschiedenen Voting-Runden, weil ansonsten kommt da nichts Ordentliches bei rum. Das ist aus meiner Sicht durch alle Fakten, die wir so haben, widerlegt. Man hätte Stefan Raab als Jury nicht gebraucht. Wie steht ihr jetzt zu diesem Auswahlverfahren im Rückblick?
Also die Frage kam nicht von uns, hast du gesagt. Irgendwie aber schon, weil also gestern haben wir ja mit vielen Presseleuten geredet und ich bin von niemandem so oft angesprochen worden. Also von den meisten bin ich darauf angesprochen worden, was wir geschrieben haben zur Regeländerung. Dass wir, also auch Komplimente haben wir da bekommen, dass wir die Einzigen waren, die einfach die Dinge beim Namen genannt haben, so wie sie sind. Ne? Und ich will nicht verstehen, warum Stefan Raab eigentlich darauf besteht, dass es keine Regeländerung gab. Es gab sie und dann ist das halt so. Ne? Also er nennt sein Format Chefsache. Warum soll er nicht die Regeln ändern?
Aber lass uns doch vielleicht beim Inhalt, weil also das haben wir jetzt schon mehrfach diskutiert, genau. Sozusagen. Lass uns mal, wie fandst du jetzt aber das Abstimmungsverfahren?
Peter noch gleich? Sonst
also dir macht es nichts aus, dass es so war, wie es war.
Nee, es hat mich nicht so bewegt wie andere. Ich habe natürlich verfolge das jetzt auch aktuell, dass natürlich die Feuerschwanz-Community leider relativ, wahrscheinlich auch verständlich aus deren subjektiver Perspektive, relativ aggressive in Social Media unterwegs ist, was mich immer stört. Na, also aber völlig abstrahiert jetzt von diesem aktuellen Gegenstand.
Also, am Ende entscheidet doch, auch selbst wenn es ultra eingeschränkt war, am Ende hat ja trotzdem das Publikum entschieden. Aus über fünf Lieder. Es gab am Ende als wir damit gestartet sind mit dieser Show vor 2 Wochen und 3 Tagen oder so, gab es 24 ESC-Songs, die im Vorfeld über Auditions und sonst was festgelegt waren. Wir hatten bei RTL 3 seine Slots und wir hatten einen in der ARD für das Finale. Was hätte denn dagegen gesprochen und was wäre anderes rausgekommen, wenn man in den 3 Shows bei RTL jeweils 8 Acts hätte antreten lassen, diesen ganzen Coversong schnippschnapp sein lassen, man hätte sogar die Jury sein lassen können und immer das Televoting, einfach nur die Zuschauer entscheiden und die 3 Besten gehen ins Finale. Ich wage mich mal so weit heraus, dass es möglicherweise auf einen Zweikampf dann zwischen den Hardcore-Fans von Feuerschwanz hinausgelaufen wäre. Und wir hätten aber möglicherweise dann trotzdem Aber und Hünner ganz vorne gesehen. Oder das hätte man eben dann sehen müssen, wenn da neun antreten, sei es drum. Das Ergebnis wäre dasselbe. Es wäre für Zuschauer und Zuschauerinnen unterhaltsamer gewesen. Sie hätten das Gefühl, mehr mitbestimmt zu werden und nicht vorentschieden, also nicht bevormundet zu werden. Stefan Raab hatte das Recht, 24 Beiträge intern auszuwählen, die eigentlich alle das Potenzial hätten haben müssen, beim ESC den ersten Platz zu erreichen. Das ist das, mit dem er da rangegangen ist. Und wenn er gesagt hat, nee, so viel habe ich nicht, dann streichen wir den ganzen Bums zusammen. Dann gehen wir halt mit 5 Liedern an den Start. Aber dann müssen wir uns doch nicht vorher erst nochmal angucken, die finale Phase von der Audition. Das ist ja wie in Moldawien, wo 29 schlimme Beiträge an einem Nachmittag dann hintereinander abgespult werden. Und das ist fast noch erträglicher und schneller vorbei als das, was wir gemacht haben. Also, man muss sich Gedanken machen, wie man mit harten Fan-Communities umgeht. Und man will ja eigentlich auch bekannte Acts dabei haben. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer so ein David gegen Goliath-Komplex haben. Und ich wage zu behaupten, dass trotzdem Baller zumindest unter der Top 2 gekommen wäre, möglicherweise trotzdem gewonnen hätte, selbst wenn die Jury nie etwas zu sagen gehabt hätte. Benny.
Ja, erstmal möchte ich das ein bisschen einfangen und hier eine Lanze brechen für Moldau. Wir haben immer viel Spaß an der Vorentscheidung und finden es dann natürlich schade, wenn das, der Vorentscheid gecancelt wird oder gar das Land gar nicht beim ESC mitmacht. Also deswegen gerne moldawische Auditions. Aber um bei dem Thema zu bleiben, also das mit der Songauswahl, ich habe das jetzt gerade vergessen und finde es aber auch nochmal wichtig zu sagen, liefert vielleicht aber auch die Brücke dazu, nochmal über andere Acts zu sprechen. Ich konnte auch das gestern wieder überhaupt nicht verstehen. Bis jetzt habe ich auch keine schlüssige Antwort darauf gehört. Das Ding heißt Chefsache ESC und Stefan Raab redet sowohl im Halbfinale davon, dass Leute mit schwachen Titeln im Rennen sind, als auch im Finale davon, dass Songs eigentlich noch eines Revamp bedürfen und dass man da noch mal ran muss und so. Das verstehe ich absolut nicht, wenn er der Chef ist. Wieso bei so einer Ballade von Moskena und er denkt, in der zweiten Strophe müsste da schon eine Steigerung sein, damit die Leute dranbleiben, wieso macht man das vorher nicht, bevor man die Show macht? Also ich meine, dafür hatte man ja nun wirklich jetzt ausreichend Zeit. Letzte Woche haben wir zum allerersten Mal die Songs gehört. Da hätte man doch locker schon so eine Live-Version produzieren können, wo die zweite Strophe nochmal verdichtet ist, um mal in unserem klassischen Sprech zu bleiben. Also, dass der Chef dann da die Songauswahl kritisiert und sagt und alle ja sich dann einig sind, also Moskena hat ja gleich zugestimmt, dass er da nochmal ran würde, also alle wissen, man muss daran was machen, aber niemand macht es vor der Vorentscheidung, verstehe ich nicht, hat sich mir nicht erschlossen. Ihr habt auch keine Antwort für mich.
Nee, nein, also und das ist ja nicht mal gutes Fernsehen gewesen und ich glaube auch nicht, dass RTL mit den 2 Millionen Zuschauern da wahnsinnig zufrieden gewesen ist, die sie damit erreicht haben. Dass jetzt gestern die Zuschauerzahl, jetzt das nochmal in den Himmel gehoben wird, dass wir heute oder gestern die beste Zuschauerzahl seit 11 Jahren hatten. Ja, also Glückwunsch, super gemacht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir seit, ich habe es schon mal vorhin recherchiert, ich glaube seit 2005 keine Vorentscheidung mehr an einem Samstagabend gehabt haben, wo einfach generell mehr Leute vor dem Fernseher sitzen. Und dass das damals halt eben auch richtige große Stars mit dabei waren. Also das war unnötiges Fernsehen aus der Konserve, was dann also wirklich bei RTL zur besten Sendezeit versendet ist. Ich würde am liebsten mal, ich muss mir vielleicht mal angucken, wer da geworben hat, ja, also welche Marken da waren und mit den Marketingverantwortlichen sprechen, sag mal, hast du eigentlich bewusst reingeschaltet und es ist dir nachgeworfen worden, weil für 2 Millionen Zuschauer, honestly, also da kannst du halt auch irgendwie eine Vorabendserie bei ProSieben nehmen wahrscheinlich. Also ich weiß ja, mit sagen will, ist halt kein geiles Umfeld. Also ist ein nettes, jugendliches Umfeld. Okay, das haben wir erreicht durch RTL und dann eben auch gestern. Aber es ist halt jetzt kein Quotengarant, einfach auch, weil keine Beteiligung mit dabei war. So, und was ich aber auch noch feststellen will, dafür, dass diese Show für meine Verhältnisse und ich bin da kein Stefan Raab-Hasser, Ich bin nur kein Fan von dem, was er produziert, weil ich das nicht für State of the Art halte, weil es dafür einfach international viel besseres Fernsehen gibt. Dass aber trotzdem gestern so vergleichsweise viele junge Leute eingeschaltet haben, also Vermarktanteil ist, zeigt ja, dass die Leute ein Interesse am ESC haben. Der ESC als Brand, als Marke, das ist super intakt. Das sehen wir auch jedes Jahr im Mai beim Finale, wenn dann irgendwie vielleicht nur 7 oder 8 Millionen Leute einschalten in Deutschland und früher waren es mal 14, 20, 30 Millionen. Aber dann haben wir einen Marktanteil bei den jungen Leuten von 50, 60, 70%. Das sind astronomische Werte, die sonst nicht erreicht werden. Und wenn wir das schaffen, diesen Effekt mit dem ESC, das positiv zu konnotieren, und das ist ja, wird ja immer nur, und das war jetzt auch in der Show wieder, mit Trash und trendlos und hat eigentlich gar keine Chance und Daseinsberechtigung. Wenn man das einfach mal umdrehen würde, und ein bisschen ist das zumindest gestern gelungen, weil man es auf den Samstagabend gehoben hat, weil dann auch Stefan Raab involviert war, ob er das jetzt zum Guten oder Schlechten war. Der ESC ist noch nicht kaputt gemacht worden vom NDR. Und das muss man dem NDR eigentlich fast noch erstaunlich gut anrechnen. Oder einfach der Härte der Marke, dass das dem deutschen Fernsehen nicht gelungen ist.
So, wir biegen ab und wollen nochmal über die anderen Acts sprechen. Es gab ja auch neben Abor und Tünner noch 8 weitere tolle Acts, über die wir sprechen können. Wir müssen die jetzt heute nicht mehr im Einzelnen durchgehen. Mich würde aber noch interessieren, um bei der Musik zu bleiben sozusagen, wen hättet ihr denn gerne noch ins Superfinale vielleicht mitgenommen von den 4 Acts, die ausgeschieden sind? Und ganz generell, wer war denn, wir waren uns vorhin ja relativ einig, dass mit Baller der richtige Beitrag gewonnen hat, aber wer wäre denn eigentlich eure zweite Wahl gewesen? Für wen habt ihr gestern noch so geschwärmt sozusagen? Duspoa klickt noch panisch, Peter, willst du, und du guckst ganz gelassen, du hast schon deine Antwort im Kopf, leg doch gerne los.
Also ich habe die Antwort gestern schon gegeben, nicht gestern, vorhin, also im ersten Teil dieses Livestreams. Ich habe nämlich von Dieter erzählt, der hat 4-mal Baller gespielt, aber 2-mal auch Lisa. Ne? Und warum hat er das gespielt? Weil er weiß, der Titel Funz, der Titel bewegt die Crowd. Das ist ein unbekannter Titel, den kann ich trotzdem auch auf in einer vollgefüllten Kneipe, die Party machen will, spielen. Und so war es auch bei mir. Das war klar mein klarer Favorit. Sie hat stimmlich gerissen am Ende. Auch da wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Sie hat Creep super gesungen. Und dann hat sie sich irgendwie verausgabt und gab es diese Pause mit Umziehen. Und dann hat sie den Titel halt längst nicht so gut gesungen wie im Halbfinale. Ne? Aber es bleibt natürlich trotzdem der am stärksten produzierte Song.
Ja, genau. Also plus eins. Ich habe ja vorhin auch schon positiv über Lisa gesprochen, dass ich finde, sie muss halt nochmal 2 Jahre reifen und weitere Erfahrungen sammeln. Deshalb wäre es schön, Aufruf hier an alle öffentlich-rechtlichen und privaten Fernseh- und Radiostationen, Lisa einzuladen, zu promoten, dass sie eben die Erfahrung machen kann, dass sie ihr Netzwerk und ihre Oeuvre an Songs ausweitet. Ich finde es übrigens, ich fand sie gestern super, weil sie auch outfitmäßig 2-mal richtig einen rausgehauen hat. Sie war damit der Gegenentwurf zu Tünner, die eben die rotzige Berliner Göre war, sondern bei ihr kam halt eben dieses, was man sonst auf dem Balkan ganz oft sieht, das große Star-Appeal und was wir in Deutschland ja gar nicht so viel haben. Und allein dafür gebührt ihr von meiner Seite jeglicher Respekt. Der Song war zu schwach. Ich würde mir aber natürlich auch wünschen, dass der ein Radioleben findet. Moskena mit dem, also finde ich auch eine Entdeckung, wenn er eben den richtigen Song hat. Und auch wenn ich ja bei den Songchecks sehr kritisch gegen Cosby war, da müsste, also ich finde die so als Typen auch irgendwie ganz, ganz cool. Und ich glaube auch, dass sie da was reißen können. Ich bin halt bei dem Song irgendwie komplett nicht warm geworden und mit der Inszenierung und so. Aber wie gesagt, also ich kann mir das bei allen denen vorstellen und nochmal der Aufruf wirklich, sich das Übliche, sich wieder zu bewerben, dazu gehören aber auch mal 2, da muss auch mal ein Fernsehsender dann auf die zugeben sagen, damals, 2025, warst du mit dabei, da lief es nicht so richtig, hast du irgendwie neues Material, sollen wir mal mit dir zusammen, mit einem Songwriting-Camp, willst du dann mal irgendwie das dran arbeiten, das wäre das, was ich mir wünschen würde und dann bin ich gespannt, wer von denen vielleicht doch mal den ESC-Sieg holt. Nicht 2025, aber 2029. Benny, wen hättest du denn noch gerne gesehen?
Ich finde das interessant, was Bruder hier gerade noch im Kommentar geschrieben hat, weil mir das auch aufgefallen ist, wie ganz übel der Ausschnitt war, der ausgesucht wurde für den Schnelldurchlauf. Der hat Lisa, glaube ich, keinen Gefallen getan. Da waren genau dann diese zwei, drei nicht so perfekten Töne sehr gut zu hören. Das war ein bisschen traurig auch für sie. Ich hätte, um meine Fragen zu beantworten, die ihr jetzt teilweise beantwortet habt oder in anderer Form, aber ich versuche mal die Fragen zu beantworten, die ich gestellt habe. Ich hätte Julika noch mit ins Superfinale genommen. Also ich fand, über den Song haben wir schon gesprochen, dass auch der vielleicht nicht ganz ESC durchproduziert war im Sinne von, gibt's eigentlich auch noch eine Steigerung und so. Aber trotzdem fand ich bei ihr, dass die Performance im Vergleich zur letzten Woche so stark nochmal viel, viel stärker war, weil ja jetzt auch sie auf diesem höheren Podest stand, wo ich mich schon letztes Mal gefragt habe, sollte das eigentlich anders sein, weil irgendwie die Tänzer hinten mit dieser Säule so den Tüchertanz gemacht haben und Julika stand vorne mehr oder weniger abgekoppelt und offenbar sollte es anders sein oder wurde jetzt nochmal umgemodelt. Also, und sie hat halt mit am stärksten gesungen gestern. Deswegen hätte ich ihr das Superfinale gegönnt, hat mir gefallen. Und aus dem finalen Angebot hätte ich mich, ich habe gestern übrigens zum ersten Mal seit Jahren nicht abgestimmt, so kleine Hintergrundinfo, aber ich hätte mich ansonsten für Moskena tatsächlich entschieden. Der war stimmlich auf dem Punkt gestern bei all seinen Songs, egal wie schwierig die waren, egal ob er noch getanzt hat dazu, egal ob er die Federboa abgeworfen hat. Das hat einfach alles gesessen. Und in Zusammenarbeit mit diesem schon in Aussicht gestellten Revamp, weil man muss sagen, die erste Strophe bis erster Refrain ist wirklich gut und ich finde auch die letzten 30 Sekunden oder so, Juryfutter mit der Stimme sowieso, aber wenn man wirklich auch nochmal an der zweiten Strophe, zweiter Refrain gearbeitet hätte, so dass es dann eben schon früher eine Steigerung gibt, das Ganze da nochmal dramatisch wird und nicht einfach die zweite Strophe nochmal 1:1 die erste Strophe mit anderem Text ist, dann hätte das, glaube ich, wirklich groß werden können. Deswegen wäre er dann meine Nummer 2 gewesen. Bei Lisa ist es so, ich sehe den Song immer noch nicht gut abschneiden beim ESC, aber also heute hatte ich, vielleicht ist es auch der Partynacht geschuldet, Peter, aber Lovers on Mars hat mich heute neben Baller als Ohrwurm begleitet und habe ich heute auch häufig gehört. Deswegen freue ich mich jetzt sehr über den Song, auch wenn ich ihn nicht zum ESC geschickt hätte.
Und da, also wirklich plus eins, ne? Also das hatte ich aber, glaube ich, auch gesagt, als der Song nach dem Halbfinale vorgestellt worden ist von Lisa. Das ist halt ein Vorrundensong für Norwegen, Dänemark wäre das Finale oder sowas gewesen, weil die keine Vorrunden haben und wäre da ausgeschieden. Und damit hätten wir jetzt auch nicht viel reißen können. Aber mit einem richtigen Song ist sie eine tolle Künstlerin, die auch von eine andere Perspektive mal auf Deutschland bringt oder deutsche Acts, die eben auch so ein bisschen so ins schicke Star-Appeal-haftige gehen. Und prinzipiell gut singen kann. Und da kann man ja auch bei Liedern dran arbeiten, dass die Songs dann entsprechend darauf optimiert sind. Das wundert mich ein bisschen, wenn da ja eigentlich da im Songwriting-Camp da ja auch schon professionelle Leute dran waren. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Und das gilt für Moss gleichermaßen. Also mit einem besseren Song, der hat ja eine Mega-Ausstrahlung, war stimmlich gestern der sicherste von allen Finalisten. Also das hat ein Riesenpotenzial, aber da greift wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Chefsache war in jedem Fall, das ist das Positivste, eine Plattform für coole, für talentierte Künstler, sich eine stärkere Community, eine stärkere Fancrowd, besser ausverkaufte Konzerte, vom Folter springen dürfen jetzt im Backen spielen und uns. Also das ist sicher was Positives. Ich habe hier, ich bin gerade beim Freund hier liegen, habe ich gesehen, ist von Eventim Umschlag. Das dürften die Tickets sein, die wir schon für einen dieser Künstler bestellt haben.
Na, gucke mal, also da tut sich was. Eine Frage habe ich jetzt doch nochmal zu den Top 5, die von der Jury ausgewählt worden sind. Da waren ja die beiden englischen Acts dabei. Also zwei der fünf, also alle englischen Acts, also Moskena und auch The Great Leslie haben es ja in die Top 5 geschafft.
Und der österreichische Act.
Und der österreichische Act. Was sagt uns das eigentlich? Schalten Sie wieder ein. In der nächsten Woche werden wir weitere Spekulationen machen. Woran kann es gelegen haben? Aber ich fand es tatsächlich auffällig, dass die beiden das gemacht haben, weil da ja auch mal durchaus Übersetzungsthemen und sowas mit dabei waren. Und ja, aber scheint ja, ich meine, Moss war Platz 3 beim Televoting. Also da gibt es keine Vorbehalte, wenn man nicht hundertprozentig Deutsch ist.
Ja, das ist ja vielleicht auch, also ganz prinzipiell finde ich das erstmal auch gut, wenn man sozusagen so eine Vorentscheidung offen gestaltet. Also es gibt ja in manchen Ländern dann so Dinge wie der Act oder Vorentscheidungs-Acts müssen die Staatsbürgerschaft haben oder sowas. Das finde ich in der heutigen Zeit einfach aus der Zeit gefallen, weil es halt Leute gibt, die lange irgendwo wohnen, die woanders wohnen, aber von woanders herkommen, ich finde es zum Beispiel auch bei Aber und Tünner, wenn die sagen, die sind oft in Berlin und haben da ihre Plattenfirma und nehmen da ihre Songs auf und so, das ist sozusagen der Deutschlandbezug und Moskena lebt hier bei The Great Leslie, dass Malte halt aus Deutschland stammt, so, also deswegen finde ich
das Demo nicht auch
tatsächlich einen positiven Aspekt, dass da ganz offenbar das Bewerbungsverfahren auch sehr, sehr offen war und genau, insofern da auch viele unterschiedliche Leute mitmachen konnten.
Genau, und noch plus eins, also Nemo hat ja auch lange Zeit in Berlin gelebt, falls ja. Nemo da nicht weiter noch lebt, by the way. Und wir hatten ja auch schon Gitte, Wenke und Sif, die schon für uns gesungen haben beim ESC, ohne jemals die deutsche Staatsbürgerschaft
nehmen. Und der Erfolg. Genau, eine erfolgreiche Tour gemacht haben in Deutschland zu dritt. Sie sind ja einzeln angetreten. Hier kam noch die Frage in den Comments, ob wir nochmal ein Interview machen mit Abba und Tina. Ja, das werden wir tun. Das haben wir gestern schon vereinbart, aber da jetzt lassen wir natürlich Ihnen erstmal Ruhe, auch ein bisschen sich noch in diesen in diese neue also
Herausforderung. Ohne Termin vereinbart, aber vereinbart, dass es stattfindet.
Genau. Einzugrooven, also sollten sich jetzt erstmal noch auch so ein bisschen eingrooven auf das, was kommt. Aber es empfiehlt sich unbedingt, das Interview, was wir schon geführt haben, nochmal anzugucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Etwa 2/3 der Fragen, die gestern in der PK gestellt wurden, wurden eigentlich in unserem Interview schon beantwortet. Also da kam einiges, gerade so die Fragen nach ihrer musikalischen Entwicklung, nach ihrer Unterschiedlichkeit, nach ihren ESC-Berührungen, nach ihren ESC-Lieblingssongs, das könnt ihr da alles erfahren.
Ich muss vielleicht noch eine Sache klarstellen, Duspor, weil du den Kommentar gerade einblendest und der kam tatsächlich öfter, auch auf dem Blog nach dem Motto, es wäre ja nur eine Peter-PK gewesen und nur Peter hätte Fragen gestellt. Also Peter hat Fragen gestellt, zweimal, dann teilweise mehrere, aber... ich habe das vielleicht ein bisschen verzerrt, dieses Bild, dadurch, dass ich halt bei Peter immer explizit dazu geschrieben habe, wenn eine Frage von ihm gekommen ist und bei den anderen jetzt nicht immer gesagt habe, welches Medium da gerade gefragt hat oder ob ein Medium auch mehrere Fragen gestellt hat. Insofern soll das nicht so rüberkommen. Also Peter hat es sehr gut gemacht, an zwei Stellen dann Fragen gestellt und war da auf keinen Fall jetzt im Vordergrund, hat aber ESC Kompakt sehr gut repräsentiert in den vorderen Stuhlreihen, weil ich saß weiter hinten, ihr müsst euch vorstellen, es gab so, glaube ich, 4 Stuhlreihen vor dem Pressekonferenzpult und dahinter waren dann Tische, an denen wir schon saßen, als wir die Show geguckt haben. Und ich eben auch dann während der Pressekonferenz, um zu tippen, schnell. Und Peter saß vorne, um dann da die Fragen zu platzieren. Also gutes Teamwork auch an dieser Stelle. Und das hat gut funktioniert, würde ich sagen.
Da müssen wir uns aber auch bei der Presse bedanken, weil eigentlich war pro Medium eine Frage zugelassen und ich konnte 2-mal Fragen und auch Fragenbündel daraus machen. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass die uns schon kannten, ne? Also dass die Künstler zu uns auch schon eine Verbindung aufgebaut hatten über das Interview, von dem ich gerade schon erzählt habe.
Ja, Abor hat ja, wir kennen uns doch schon. und Stefan Raab dann, Ach, Sie kennen sich schon? Ja, das war gut.
Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, also er verfolgt auch, was wir hier so tun.
Wer nicht, selbst Dieter, während er hinter der Theke steht im Caller, verfolgt ja unsere Livestreams. So, ihr Lieben, wir haben 7:45 und das bedeutet, dass jetzt das Finale der Dora in Kroatien losgeht. Wir könnten natürlich wahrscheinlich wie immer noch über alle diese Themen sehr lange und in epischer Breite reden, aber alle wichtigen Punkte, die ich mir so notiert habe, alle wichtigen Fragen haben wir eigentlich zumindest mal tangiert. Insofern wäre ich durch, wenn ihr jetzt nicht sagt, ich habe einen oder wir haben einen super, super wichtigen Punkt vergessen. Nein, das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir, wie gesagt, jetzt läuft das Finale von Dora in Kroatien. Unser Blogger Rick macht da den Live-Blog. Es lohnt sich also bei ESC Kompakt das mitzuverfolgen. Ansonsten haben wir dann morgen Abend, Montagabend wieder wie gehabt um 19.30 Uhr ein ESC Kompakt Live, in dem wir über die ganzen Beiträge sprechen werden, die in den letzten Tagen ausgewählt wurden. Spoiler, das sind gar nicht so wenige. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an alle, die hier zugeschaut haben, die kommentiert haben, die uns verfolgt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an Peter und Duspra, dass ihr hier mit dabei wart, eure Meinungen geteilt habt. Danke genau an alle natürlich, die uns hier auch im Chat unterstützt haben mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Katjes und Visit Malta, die unsere Livestreams unterstützen. Und wir sehen uns dann morgen Abend um 19.30 Uhr zum nächsten ESC Kompakt Live. Bis dahin, schönen Abend und guten Wochenstart. Ciao, ciao.
Tschüss.